Wir haben heute einen etwas anderen Gottesdienst. Und zwar möchte ich euch die Geschichte erzählen oder fertig erzählen, die ich begonnen habe Anfang Monat oder am ersten Advent. Und zwar die ganz große Geschichte der Bibel. Die Geschichte, um die es eigentlich in allem geht. Und mich begeistert die immer wieder. Ich merke wirklich, da packt mich etwas, wenn ich diese Sicht bekomme über all das, was Gott getan hat, aber über all diesen Weg, den er auch weitergeht. Und es ist die Geschichte. Wir haben das schon in dem ersten Teil gesehen, wo Gott immer wieder auf die Menschen zugeht. Und immer wieder gibt es einen Großteil der Menschen, die anders entscheiden, die einen Schritt weggehen, die vielleicht alles aus der Distanz einmal anschauen möchten. Aber auch wenn ganz vieles schief geht, es ist Gott, der immer wieder einen Schritt auf sie zugeht. Und davon möchte ich weiter erzählen. Ich möchte ganz kurz auch zusammenfassen. Oder? Am Anfang sehen wir, ich habe es in so 7 Szenen aufgeteilt, man könnte das auch anders machen. Aber ganz am Anfang sehen wir, wie Gott eigentlich eine Welt geschaffen hat, eine Schöpfung, ein Kosmos, also nicht nur uns Menschen, sondern alles, wo wir uns da hier drin bewegen. Und der Wunsch war, dass Gott mit den Menschen zusammen Gemeinschaft haben kann. Er hat ihnen unglaubliche Würde gegeben. Er hat gesagt, sie sind die Stellvertreter Gottes auf dieser Welt. Er hat sie über die ganze Schöpfung gesetzt. Und er hat gesagt, und ich möchte mit euch Kontakt haben. Liebe ist etwas, das kann man nur in einer Beziehung zeigen. Man merkt die Beziehung nicht, wenn sie einfach in mir drin ist, sondern in einer Beziehung kann ich Liebe zum Ausdruck bringen. Und das war das, was Gott eigentlich getan hat. Er hat ein Gegenüber geschaffen, damit er seine Liebe zum Ausdruck bringen kann. Das heißt, der Mensch ist im Abbild Gottes geschaffen. Man kann sich das so etwa vorstellen wie ein Schatten, eine Person, wenn wir hier hinstehen, jetzt von dem Licht, hier hat es ein kleiner Schatten, oder? Der bewegt sich so, wie ich mich bewege. Der ist an mich gekoppelt. Der ist nicht eigenständig und rennt davon. Ich glaube, es gibt eine Kindergeschichte von einem Mann, der seinen Schatten jagt, weil das nicht mehr zusammen ist. Aber der Plan Gottes war, dass wir angeknüpft sind an Gott, so wie ein Schatten an einer Person und wir uns so bewegen, wie Gott es tut. Das war eigentlich der Sinn. Und dass wirklich eine Beziehung stattfinden kann, braucht es auch eine gewisse Freiheit. Also ich kann schlecht eine Beziehung zu einem Roboter haben, der einfach alles macht, was ich will. Sondern Gott hat eigentlich ganz bewusst sich selbst limitiert und hat gesagt, aber ich lasse ihnen einen freien Willen. Und ich habe das letztes Mal erzählt, das hat dazu geführt, dass die Menschen, ich sage jetzt mal über die ganze Geschichte hinweg, der Großteil der Menschen immer wieder gesagt haben, ja gut, also wenn ich die Freiheit habe, dann möchte ich nicht mehr angeknüpft sein an mir als Person. Der Schatten hat sich selbstständig gemacht und ist davon gerannt. Und ihr könnt euch vorstellen, irgendwie ist das eine sehr spannende Überlegung, das geht ja irgendwo gar nicht. Und so ist eben auch ganz, ganz vieles Ungutes in die Welt gekommen. Die Menschen waren gedacht für ihre Aufgabe als Stellvertreter in dieser Beziehung drin. Und dort, wo sich die Menschen von dem loslösen, verlieren sie auch ganz viele der Fähigkeiten, die sie nur in dieser Beziehung entwickeln können. Und das führte zu ganz, ganz vielen schwierigen Dingen. Und ich möchte hier nicht alles nochmals wiederholen, was ich letztes Mal erzählt habe. Wir sehen, Gott geht einen Weg, er versucht oder er macht einen Neustart bei Noah. Und auch da wieder, nach kürzester Zeit, die Menschen gehen auseinander, er zerstreut sie über die ganze Erde, Beziehungen gehen kaputt. Gott sagt, ich möchte mit einem Volk starten. Er wählt sich Abraham und sagt, ich möchte dich zu einem Volk machen. Ich möchte, dass ihr ein Segen seid für diese ganze Welt. Ich möchte dir ein Reich oder ein Land geben, in dem du wohnen kannst. Und auch da Abraham ist es, der gesagt hat, okay, und ich vertraue. Er hat eigentlich in diesem Moment gesagt, ich mache er als Schatten macht sich wieder fest bei Gott. Und wir sehen den Weg, den Gott gegangen ist mit diesem Volk. Es ging noch einige hundert Jahre und Gott hat Israel zu einem Volk gemacht und hat es befreit aus Ägypten heraus, hat ihm ein Land gegeben. Und in diesem ganzen Prozess hat er ihnen eigentlich Gebote gegeben, die zeigen sollten, wie sie leben können, wie es Gott sich gedacht hat in ihrer Situation, wo sie stehen. Sie sollen ein Priester sein, ein Volk von Priestern für alle Nationen, für alle Völker. Sie sollen das Vorbild sein, wie das stattfinden kann, wie ein Mensch in einer Beziehung mit Gott leben kann. Und das ganz Krasse ist dann, einige Jahre später ist es dann dieses Volk, das sagt, das eigentlich ja ein Vorbild sein soll für alle Welt, sagt dieses Volk, oh, wir sehen, alle anderen haben Könige, wir möchten gerne so sein wie alle anderen. Und wir merken etwas, da ist so der Zentralgedanke, den Gott eigentlich mit diesem Volk auch hatte, nicht verstanden worden, dass er ihr König ist und er und sie eigentlich ein Beispiel sind für alle Völker. Und sie sagen aber, wir wollen uns ein Beispiel an allen anderen nehmen. Wir möchten gleich sein wie alle anderen auch. Und Gott sagt nicht, ja gut, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich lasse es, sondern er geht sogar auf das ein und sagt, gut, aber ich gehe einen weiteren Weg mit euch. Er geht wieder ihnen entgegen. Ganze Geschichte, es gibt einen Tempel, wird gebaut und er kommt mit seiner ganzen Herrlichkeit in diesen Tempel hinein. Die Herrlichkeit, das müsst ihr mal nachlesen, war so groß, dass die Menschen nicht mehr hinkamen, weil die Herrlichkeit Gottes mit allem in diesem Tempel war. Das Ziel, das Gott hatte bei der Schöpfung, diesen Kontakt, diese Gemeinschaft mit allen Menschen, wird so etwas sichtbar in diesem Moment, in diesem Tempel, aber nur noch an einem ganz bestimmten Ort, in einem ganz bestimmten Setting, dieser Tempel, dort kommt Gottes Welt und unsere Welt zusammen. Dort dienen die Priester, die den Auftrag haben, die Menschen darin zu begleiten, wo eine Umkehr möglich ist, wo das zusammenkommen kann, Gottes Welt und unsere, wo Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Wieder ein Großteil der Menschen gehen einen anderen Weg, die Israeliten gehen einen anderen Weg. Wir lesen, wie Gottes Herrlichkeit aus dem Tempel geht und der ganze Tempel dem Erdboden gleichgemacht wird. Das bisschen von dem, was wir auf dieser Erde hatten, wo Gottes Welt und unsere Welt zusammenkam, zerstört. Und da hinein spricht Gott mit Propheten und sagt, und ich mache einen neuen Bund mit euch. Ich werde etwas schaffen, das viel besser ist als dieser Tempel, den ihr hattet. Und ihr wisst es, es ist Jesus, der durchgebrochen ist, der eigentlich von seiner Welt, von Gottes Welt, von seiner ganzen Herrlichkeit, die dort war, sich erniedrigt hat, in unsere Welt kam als ein kleines Kind, als ein normaler Mensch geboren wurde und damit eigentlich einen den Durchbruch gemacht hat. Es ist Gott selbst, der von seiner Welt in unsere Welt hineinkommt. Und das ist Weihnachten. Das ist eigentlich die sechste Szene und bei der sind wir letztes Mal stehen geblieben. Jesus, der einen Durchbruch macht, weil er die ganze Geschichte, den ganzen Plan, das Ziel, das er von Anfang an hatte, bei der Schöpfung nicht aufgegeben hat. Generationen sind ins Land gegangen, Tausende von Problemen, Hunderttausende von Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Und er sagte, und ich gebe diese Schöpfung nicht auf. Ich bleibe dran. Er durchbricht die Distanz von Gott und kommt zu uns Menschen. Und er wird uns eigentlich ein Vorbild. Also wir haben oftmals dann auch, machen hier einen schnellen Wechsel und es kommt dann gleich Ostern und Karfreitag. Aber Jesus lebte auf dieser Welt und wurde uns zum Vorbild, wie wir leben können, wie es aussieht, wenn wir in dieser Verbundenheit, in dieser Abhängigkeit, in einem positiven Sinne, Abhängigkeit von Gott leben, wenn wir eben wie dieser Schatten uns festmachen und uns nicht loslösen lassen. Wie es aussieht, wenn wir uns eben nicht von all dem, was wir schon in dieser Welt haben, prägen lassen. Wir werden geboren in eine gefallene Welt, in eine Welt, wo wir Vorbilder haben, die Fehler machen. Und das beeinflusst uns. Und es ist ganz klar, dass wir automatisch auch Fehler machen. Aber Jesus war uns das Vorbild, wie das eben anders aussehen kann. Wie eine Welt aussieht oder wie ein Leben aussieht in dieser Verbundenheit mit dem Vater. Und das ist eigentlich etwas unvorstellbar Wichtiges für uns. Weil wir sehen, da tickt jemand ganz anders. Da hat jemand eine ganz andere Weltanschauung, ein ganz anderes Verständnis. Und man stellt sich vor, was geschehen ist. Diese Welt ist so geprägt von all dem, was geschehen war über die letzten Tausenden von Jahren. Und da kommt Gott selbst. Sagt, und ich komme und ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ich möchte Ihnen einen Zugang schenken. Jesus selbst auf dieser Erde, und es führt dazu, dass er sein Leben, so wie er lebt, in dieser Verbundenheit mit dem Herrn so viel Anstoß erregt, dass die eigene Schöpfung ihn rauswirft. Sagt, nicht mit dir. Ihn grauenhaft kreuzigt, umbringt, weil es zu viel Anstoß war, was er getan hat, und es nicht zusammengehen mit dem Denken, das sie hatten von Gott, mit dem Denken, wie ein Leben mit Gott aussehen sollte. Und man hört manchmal so in dieser Szene von Karfreitag schon fast ein bisschen Satan im Hintergrund lächeln. So dass wir haben es geschafft. Stellt euch vor, Gott selbst wird umgebracht und herausgeworfen aus seiner Schöpfung. Das wohl größte, der größte Affront, den man jemandem geben kann. Aber was Satan nicht verstanden hat, ist, der Einzige, der ihm den Tod nicht verdient hat, hat die Möglichkeit, den Tod überhaupt zu besiegen. All das auf sich zu nehmen. Damit eben der Tod nicht das letzte Wort hat, es nicht zu Ende geht mit diesem Tod. Und dann kommt Ostern, die Auferstehung von Jesus, wo es für alle sichtbar wird. Jesus ist nicht tot, sondern er lebt. Und stellt euch vor, also vor Jesus gab es schon Personen, die wieder auferweckt wurden, die auferstanden sind. Aber die mussten alle nochmals sterben. Ich weiß nicht, ob das die größte Gnade ist, wenn man wieder auferweckt wird, damit man nochmals sterben muss. Ich stelle mir das noch unangenehm vor. Aber es war vermutlich eine große Gnade für die Angehörigen. Aber bei Jesus war es anders. Er ist so auferstanden, dass er nie mehr sterben muss. Er hat es absolut als allererster und als Garant für uns alle, hat er es klar gemacht, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und so ist eigentlich Karfreitag und Ostern zu dem Brennpunkt, sage ich jetzt einmal, von dieser ganz großen Geschichte geworden. Wir sehen, Gott hatte ein Ziel mit der ganzen Menschheit, mit allem. Und es ging so viel schief und es waren immer weniger Personen, dann war es nur noch ein Volk, das sein Vorbild sein sollte, dann hatte dieses Volk Priester und es reduziert sich eigentlich immer mehr bis zu diesem Brennpunkt, wo Jesus selbst kommt, wo es eine Person ist, die eine ganz große Veränderung bringt. Karfreitag, Ostern, der Moment, wo sich alles kehrt. Wir hatten jetzt erst gerade vor zwei Monaten, glaube ich, waren es Black Friday. Der Moment, wo alle groß einkaufen gehen, viel Prozente bekommen, sich freuen und so weiter. Aber wenn wir von einem wirklichen Black Friday sprechen, dann ist es kein Freitag. Es ist der Moment, wo es wirklich dunkel war, wo Jesus gekreuzigt war und wirklich gestorben ist, nicht nur irgendwie so scheinbar gestorben oder irgendwie ohnmächtig. Nein, er war tot. Toter geht nicht. Aber durch seinen Tod wurde uns das allergrößte Geschenk gemacht. Das sind alle 10% und 20% und 30%, wo wir sonst an Black Friday bekommen, für nichts. Es ist ein 100% Rabatt auf eine Beziehung mit Gott. Ein 100% Rabatt auf ein Leben in seinem Reich. Das ist Black Friday. Und dann die Auferstehung, wo Gott weitergeht und sagt, ja, es ist nicht nur eure Schuld bezahlt, wir gehen weiter. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das Ziel, das Gott bei der Schöpfung hatte, ist noch nicht erreicht. Da soll noch mehr kommen. Und dann kommen wir zur siebten Szene. Er fährt auf, geht zurück in den Himmel. Aber an Ostern ist etwas Entscheidendes geschehen. Und zwar hat sein Reich auf dieser Welt Wurzeln geschlagen. Wo es vielleicht immer wieder aufgeploppt ist und man gewisse Dinge gesehen hat. Als Jesus gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist, ist sein Reich, der König, der ist gekommen, der ist wieder gegangen, aber sein Reich bleibt. Es ist unweigerlich verwurzelt mit unserer Welt, die wir hier haben, mit dieser irdischen Welt. Und das ist der Moment, wo wir existieren, der Moment, wo eben das irdische Reich und Gottes Reich ineinander verwoben ist, es Wurzeln geschlagen hat, der König zwar noch nicht hier ist, wir ihn nicht so physisch sehen, aber sein Reich schon. Und es ist verwurzelt und es geht weiter mit Pfingsten. Der Heilige Geist, der kommt, was Jesus schon besprochen hat. Und jetzt sehen wir etwas von diesem Brennpunkt. Immer weniger bis zu dem Moment, Ostern, Pfingsten, Karfreitag, Ostern, wo Jesus alles gegeben hat. Und jetzt kommt der Heilige Geist und wir sehen, durch ihn werden wir Tempel. Tempel, wo Gottes Reich und unser Reich oder das irdische Reich zusammenkommt. Was wir im Alten Testament hatten und was der große Wunsch war, wir wollen zum Tempel gehen, wir wollen zum Haus des Herrn gehen, wir möchten in seiner Gegenwart sein. Jetzt heißt es, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid der Ort, wo Gottes Reich und unser Reich zusammenkommt. Stellt euch vor, wie viele Tempel auf dieser Welt umherspazieren. Es ist eine bessere Zeit als das, was sie hatten zu Zeiten der Könige, dass sie einen Tempel hatten. Und wir sind berufen als Priester. Wir als Tempel sind gleichzeitig Priester. Wir sind die, die den Auftrag haben, Personen zu begleiten und das zu erleben, diese Gegenwart, dort, wo Gottes Reich und unser Reich zusammenkommt, dort, wo sie etwas erkennen können von diesem anderen Reich, das eben bereits jetzt existiert. In dieser Zeit leben wir und das ist unsere Berufung, die wir haben dürfen. Mich begeistert das. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht ganz immer einfach. Also wer den Eindruck hat, ja gut, ich bin ja jetzt mit Jesus unterwegs, der Heilige Geist lebt in mir, es ist jetzt alles perfekt und alles gut. Wir leben momentan in diesem Spannungsfeld, dass eben in uns das irdische Reich und Gottes Reich zusammenkommt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz spannungsfrei ist und dass eben auch darin immer wieder Schwierigkeiten entstehen in uns. Vielleicht gerade auch deswegen entstehen, weil diese zwei Welten zusammenkommen. Und ich denke, es ist wunderschön, irgendwo zu merken, oder das ist für mich auch die Nachfolge, wenn wir lernen zu denken, wie es aussieht oder wie, mit welcher, ich sage jetzt mal, Gesetzmäßigkeit wir rechnen dürfen im Reich von Gott. Wir kennen von klein auf die physikalischen Gesetze, die bei uns herrschen. Wenn ich ein Glas Wasser ausleere, dann fällt das Wasser an den Boden. Und wir haben das kennengelernt durch ganz viele Experimente als Kinder, durch das, was wir gelernt haben in der Schule. Und Nachfolge bedeutet in diesem Sinn eben auch, kennenzulernen und das Anwenden zu lernen, was in Gottes Reich gilt. Das zu merken, ja, da ist etwas, eine neue Realität in mir, die durch den Heiligen Geist zusammenkommt in mir drin. Und ich möchte lernen zu verstehen, welche Gesetzmäßigkeiten, welche, ich sage jetzt einmal, physikalischen Gesetze in Gottes Reich gelten. Wie ich mit dem lebe, wie ich in Gottes Reich lebe, was Gott in mich da hineingelegt hat. Eine unglaublich spannende Zeit. Bis jetzt ist eigentlich ganz vieles Geschichte. Wir schauen zurück auf das, was bereits war. Seit der Schöpfung, Gottes Ziel, über Generationen hinweg, Gott ist dran geblieben. Gott ist einen Weg gegangen, hat nie gesagt, ich gebe auf, ich lasse es sein, ich mache eine neue Welt, habe ich eine neue Chance. Nein, er ist aus reiner, purer Liebe zu uns, aus dem Wunsch nach Gemeinschaft, ist er an seinem Ziel dran geblieben. Und er geht sogar weiter und zeigt uns, wie es weitergehen wird. Wir sehen in der Bibel, auf was wir uns einstellen können, was noch kommen wird. Und für viele ist vielleicht die Offenbarung ein Buch, das irgendwo etwas sperrig ist, etwas schwierig ist zu verstehen, weil es eben auch ganz viel Bildsprache erhält. Aber wie soll Johannes etwas aufschreiben, für das es keine Worte gibt? Wenn er versucht, diese Herrlichkeit zu beschreiben, die noch kommen wird, wie will er das tun, weil unsere Sprache auch begrenzt ist? Er versucht, das irgendwo in eine Sprache zu fassen, in Bilder zu fassen. Das, was er gesehen hat, das, was er gesehen, geschmeckt vielleicht auch, und das dann eigentlich festhält in der Offenbarung. Wir sehen, und da kommen wir so zum Schluss, wir sehen auf das, was noch kommen wird. Eine gigantische Steigerung, das ist so dort, wo Gott ans Ziel kommt, wo Gott den Weg eigentlich vollendet, den er von Anfang an begonnen hat und der eigentlich ganz anders ausgesehen hätte, hätten die Menschen nicht gesagt, ach, ich laufe gerne als Schatten selbst herum, sondern wenn wir an ihm dran geblieben wären. Und wir sehen, das sind so wie die Klammern über diese ganze Geschichte. Der Start, wo Gott alles geschaffen hat, wo eigentlich der Ursprung, der Tag Null war von allem, mit dieser Würde, mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Liebe, die er den Menschen gab. Und dann all das dazwischen und das Ziel, das immer bestehen bleibt und Gott kommt zum Ziel. Und wenn wir lesen, wie es dort aussieht, bin ich ziemlich begeistert. Wir lesen da, zuerst war es ein Garten, von dem wir lesen im Paradies, am Schluss ist es eine Stadt. Jesus kommt wieder und bringt eine unglaubliche Stadt auf diese Erde. Wir lesen es mit Gold und mit Perlen und so weiter. Und das ist, ich glaube nicht, dass wir uns das vorstellen müssen, es kommt ein Riesenblock Gold und fällt auf diese Erde. Das ist ein Bild für diese Herrlichkeit, für diese nicht in Worte zu fassende Gegenwart Gottes, die kommt, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird. Und es hat eigentlich all das, was man erwarten würde für eine antike Stadt, wie es beschrieben wird, aber etwas fehlt, etwas ganz Zentrales von einer normalen antiken Stadt fehlt. Der Tempel. Das heißt dann, Gott selbst wird der Tempel sein in dieser Stadt. Er selbst ist der Begegnungsort. Da ist die Gemeinschaft wieder hergestellt. Da ist wieder diese Nähe, diese Gemeinschaft, wie wir es gelesen haben, in der Schöpfung, wo sie ihren Feierabendspaziergang mit Jesus und mit Gott verbracht haben und mit ihm ausgetauscht haben und es ganz normal war, diesen Kontakt zu haben, diese Vertrautheit zu Gott. Gott selbst wird der Tempel sein in dieser Stadt. Und all das, was dazwischen war, wird bereinigt sein, wird weg sein. Wir lesen, bei der Schöpfung hatte es einen Baum des Lebens. Und auch dann, wenn diese Stadt hier sein wird, wenn Gott sein Reich aufgerichtet hat, wenn Jesus wiederkommt, wird er seinen Baum haben. Nur der wird 12-mal im Jahr Früchte tragen, das war ich immer. Das heißt, seine Blätter werden zur Heilung dienen, für die Heilung der Völker. Was für eine Vorstellung, Leben im Überfluss, Heilung, das kommt. Und all das überwunden ist, was wir vielleicht jetzt an Spannungen in uns fühlen, weil wir eben sowohl diese beiden Welten in uns haben und in uns fühlen. Und dann ist ganz logisch, was die Konsequenz daraus ist, was wir auch lesen in der Offenbarung. Heißt, es wird keine Tränen mehr sein, kein Verlust mehr sein. Dort, wo Gott kommt und wo diese Beziehung wieder komplett hergestellt ist und alles beseitigt ist, was uns trennt, keine Limitierungen werden mehr da sein von uns. Gott hat in jedem von uns so viel hineingelegt. Und wir werden wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem entdecken in diesem Leben hier auf Erden, weil es so viele Limitierungen und so weiter gibt. Aber in dieser Gegenwart Gottes, wo er der Tempel ist, in diesem Reich werden wir entdecken, was alles Gott in uns hineingelegt hat. Nichts mehr, das uns zurückhält, nichts von der gefallenen Welt, das uns prägt, das uns von Dingen abhält. Wir werden das sein, wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns schon lange sieht, mit all dem Guten, das er in uns hineingelegt hat. Es ist eine unglaubliche Vorstellung. All das, was uns hindert, das wegfällt. Wir aufatmen dürfen, in seiner Gegenwart sehen dürfen, genau so hat mich Gott geschaffen, genau so hat er mich gedacht. Das ist das Ziel. Dieser Weg geht Gott über all die Jahrtausende hinweg und das ist die Geschichte, die wir sehen in der Bibel. Vielleicht hast du manchmal so das Gefühl, ja gut, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Ich hoffe, Gott kann mir noch einmal verzeihen. Und dann schauen wir auf diese Geschichte, auf all die Generationen, die von Gott weggelaufen sind. Dann schauen wir darauf, wie viel Liebe Gott den Menschen gegeben hat, dass er ein fürs andere Mal gesagt hat, und ich komme auf uns zu und ich lasse das Ziel nicht außer Augen. Und ich weiß, es wird noch besser kommen. Ich führe euch an den richtigen Punkt. Kommt mit mir mit, ich gebe euch noch eine Chance. Weil ich euch liebe. Und ich führe einen Weg, der geht über Jesus, über Karfreitag, über Ostern, dass es möglich wird, dass wir das sehen dürfen, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und dann dürfen wir zu uns sagen und wissen es, weil Gott es eben auch in seinem Wort gesagt hat. Ja, und er wird auch mir noch ein weiteres Mal vergeben, dort, wo ich mit ihm unterwegs bin, dort, wo ich auf ihn vertrauen darf, auf das, was Jesus getan hat, vertrauen darf. Dort wird er mir vergeben und ich muss nicht Angst haben, nein, das geht nicht mehr. Aber ich möchte auf dem Weg bleiben. Ich möchte einmal mehr kennenlernen, welche physikalischen Gesetze in seinem Reich gelten. Und ich freue mich darauf, bis diese Stadt kommen wird, Jesus wiederkommen wird, Gott der Tempel sein wird, in dem Land, in dem wir leben, in all dem drin. Er wird das auf die Erde bringen. Und es ist unglaublich entspannend für alle, die das Gefühl haben, wir müssen die Welt verändern. Es hat seine Berechtigung, aber letztendlich machen nicht wir sein Reich komplett auf dieser Welt, sondern Jesus wird kommen und sein Reich aufrichten. Und bis dorthin dürfen wir ein Teil davon sein, dürfen wir darin das immer mehr kennenlernen. Haben wir unsere Aufgaben? Hat Gott gesagt, ich möchte mit dir zusammenschaffen, mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte euch Mut machen. Ich glaube, wenn man diese Geschichte vor Augen hat, das, was Gott noch bereits getan hat und wie er in all dem nicht losgelassen hat, und dann dürfen wir unser Leben anschauen und merken, es ist Realität. Er wirkt in meinem Leben. Und das gibt mir das Vertrauen, auch nach vorne zu schauen und zu sagen, und ich weiß, wo wir hingehen. Ich weiß, was noch kommen wird. Und das macht Mut, für sein Reich, für Jesus zu leben. Ich gehe sogar weiter, auch dafür zu sterben. Ich glaube, etwas, für das es sich nicht zu sterben lohnt, lohnt es sich vermutlich auch nicht, dafür zu leben. Aber mit diesem Blick, was noch kommen wird, mit diesem Blick von wer Gott ist, wie gut Gott ist, lohnt es sich, dran zu bleiben und zu sagen, und ich gehe auch durch Schwierigkeiten hindurch. Gott hat uns nirgends versichert, dass wir ein Wohlfühlleben, wir haben kein Wellnessleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Stellt euch vor, wenn ihr in der jetzigen Zeit Tempel seid und diese zwei Welten zusammenkommen, da gibt es Spannungen. Eben, ich glaube sogar zum Teil mehr Spannungen, als wenn ihr einfach sagt, ich würde mich nur für die weltliche Welt entscheiden oder für die irdische Welt entscheiden. Er greift ein, das sind Segen, das sind Gnade Gottes, wo er Dinge auch einfach wegnimmt und sagt, jetzt mal kurz, herrscht mein Reich voll und ganz, zack, Krankheit, die gehen kann. Wir haben es gehört, Süchte, die verschwinden können. wo er uns Dinge aufzeigt, wo wir lange Zeit in gewissen Mustern gelebt haben, immer wieder Fehler gemacht haben und Gott einfach zeigt, komm, ich helfe dir durch. Ich zeige dir, wie es in meinem Reich aussieht. Aber das Genialste, das kommt noch. Und Gott hat es in der Hand. Wir müssen keine Angst haben. Es geht weiter. Er führt uns durch die Schwierigkeiten hindurch. Und das gibt es immer wieder. Wir hatten letzte Woche eine Beerdigung hier. Und das ist traurig. Das ist ein Verlust. Und das ist auch nicht mit Jesus einfach schnell weggeblasen, sondern er steht mit uns bei in all dem drin. Er führt uns durch diese Zeiten hindurch. Aber wir wissen, es ist nicht das Letzte. Wir wissen, es kommt noch mehr. Wir wissen, er führt seinen Plan zum Ziel. Was können wir da drin tun? Was ist unser Auftrag da drin? Und ich glaube, etwas, was ich immer wieder tun möchte, ist, diese Geschichte zu erzählen. Ich rede hier ganz bewusst von dieser Geschichte, weil als ich diese Predigt vorbereitet habe und mir wieder bewusst gemacht habe, welchen Weg Gott geht und was noch vor uns liegt, das ist meine größte Hoffnung. An dem halte ich mich fest. Ohne das wüsste ich nicht, warum ich überhaupt meine Zeit in das investieren sollte. Ich möchte begeistert sein. Ich möchte das anderen weitergeben, dass sie das erkennen dürfen. Hey, es ist nicht zu Ende mit dem Tod. Hey, Gott liebt dich und hat uns ein Vorbild gegeben und kommt uns entgegen noch und noch und noch und noch. Und er vergibt uns immer wieder. Und wenn ich diese Hoffnung weitergeben möchte, dann habe ich auch eine ganz andere Sicht. Ich gehe nicht hin und haue rasch die 4 Punkte runter und sage, jetzt wisst ihr es ja. Sondern ich möchte von dieser Geschichte erzählen. Ich möchte von diesem Gott erzählen, der mit uns kommt. Versteht mich nicht falsch, die 4 Punkte können uns extrem viel helfen. Auch irgendwo, wie wir es erzählen können. Aber ich möchte ihnen die Hoffnung wecken. Ich möchte ihnen Jesus lieb machen, zeigen diese Geschichte, die Gott gegangen ist mit uns, mit mir, in meinem Leben. Und ich weiß, er wird sie noch weitergehen über mein Leben hinaus. Und ich wünsche mir, dass sie erkennen dürfen, welche Begeisterung das auslösen kann, wenn wir verstehen, das, was er uns gezeigt hat, was noch alles kommen wird. Wir dürfen immer mehr lernen, in diesen Dimensionen zu denken. Wir dürfen immer mehr lernen, in diesen Dimensionen zu leben. In Gottes Dimension, in der Dimension von seinem Reich, das eben zutiefst verwurzelt ist hier. Dass uns der Heilige Geist Dinge zeigen kann, aufschließen kann. In der richtigen Moment auch wieder unseren Blick aus unserem Alltag, aus unserer Welt lenkt. Auf Jesus hin, auf das, was noch kommen wird, wenn er dieses Reich aufbauen wird. Und ihr merkt es, mich begeistert das. Und ich könnte da, glaube ich, noch ganz vieles davon erzählen. Aber ich möchte euch Mut machen, gerade an Weihnachten das im Blick zu behalten. Was ist geschehen in dieser großen Geschichte? Und zu sehen, der Brennpunkt von dieser ganzen Geschichte ist Jesus, ist sein Leben auf dieser Welt, ist sein Sterben auf dieser Welt, sein Auferstehen und wieder zum Vater gehen. Dort trifft sich alles und da sind wir genau bei Weihnachten. Und ich glaube, diese Geschichte darf Freude auslösen, soll Freude auslösen. Ich behaupte sogar, muss Freude auslösen, sonst haben wir sie nicht richtig verstanden. Also wenn wir von Evangelium reden, dann reden wir von der guten Botschaft, von der frohen Botschaft. Und wenn das in uns nicht ankommt und keine Freude auslöst, dann dürfen wir uns auch mal hinterfragen, haben wir sie richtig verstanden? Wir Christen sollten eigentlich dafür bekannt sein, die besten Feste zu feiern, weil wir haben die meisten Gründe dafür. Und es ist schön zu sehen, dass Weihnachten vor der Tür steht, dass wir an Ostern feiern, dass wir an Karfreitag feiern, dass wir Pfingsten haben in unseren Festtagen, weil es eben ganz zentrale Punkte in dieser Geschichte sind und alles von Jesus, diesem Brennpunkt. Und in dieser Dankbarkeit möchten wir einfach vor Gott sein heute Morgen. Wir haben jetzt noch eine Zeit mit Liedern, möchten aber auch die Freiheit haben, Gebetszeiten zu haben nach den Liedern, zwischen den Liedern. Dürft ihr gerne laut beten, die im digitalen Bereich Zoom, die dürfen auch das Mikrofon einschalten und laut beten, dass wir diesen Gott loben, der von Anfang an uns geschaffen hat, unglaublich würdevoll, als Wunsch von nach Beziehung. Und es durchzieht, bis er wieder da am Ende die vollständige Beziehung hat und uns hineinführt in diese perfekte Dimension, die er für uns vorgesehen hat von Anfang an. Vater, und wir loben dich, wir preisen dich. Ich danke dir, dass du mit uns einen Weg gehst, dass du nicht nur mit mir einen Weg gehst, sondern mit deiner ganzen Schöpfung, mit allem, was du getan hast. Danke, hast du uns das auch nicht verborgen, sondern hast uns die Bibel geschenkt, dass wir uns begeistern lassen können von dem, was du tust, von dem, wer du bist, von dem, was du bereits getan hast, von dem, was du noch tun wirst. Aber auch Hilfestellungen gibst, wie wir in deinem Reich leben können, was es bedeutet, deine Dimensionen kennenzulernen, was es bedeutet, immer wieder deiner Liebe zu begegnen und zu merken, was es heißt, dass du gnädig bist, zu merken, was es heißt, dass du aber auch uns herausforderst, weil du uns nicht das kleine Wesen geschenkt hast, die irgendwie diese Welt überleben müssen, sondern du willst mit uns zusammen an deinem Reich bauen, hier und jetzt, da wo wir sind. Ich danke dir für diese Würde. Ich danke dir, dass du uns befähigst dazu, dass dort, wo wir in deiner Beziehung leben, du uns die Fähigkeiten gibst, so zu leben. Wir erheben dich, Herr. Wir loben dich. Wir haben einen Blick auf das, was noch kommen wird, und das begeistert uns. Und nimmt uns auch die Angst vor ganz vielen schrecklichen Dingen, die geschehen, aber wissen, in deiner Hand wird es zu einem Ziel kommen, wird es zu einem Ort kommen, wo all das Vergangenheit sein wird. Amen.